Sali Melanie, danke, dass du für das Interview mal zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Sali Jan, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mir geschrieben hast. Ich bin Melanie, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, du hast mich eingeladen, weil ich beim Radio arbeite. Also so fest habe ich das, oder so habe ich das zumindest verstanden.
Ja, sicher ein Teil. Und auch deine Bezeichnung, Auslandsredaktorin, hat mich natürlich sehr gereizt. Was ist eine Auslandsredaktorin und vor allem, was ist der Unterschied zwischen dem Auslandkorrespondent und der Redaktorin?
Das habe ich im Fall, glaube ich, auch nicht so genau gewusst, bevor ich angefangen habe zu arbeiten in diesem Bereich, habe ich das Gefühl. Also eigentlich ganz einfach gesagt, ist der Korrespondent der, der permanent in einem anderen Land lebt. Also ich glaube, da hast du zum Beispiel mal den Arthur Honegger als Interviewgast. Er hat zum Beispiel eben mehrere Jahre in den USA gelebt. Ich glaube, zuerst in Washington, dann in New York oder umgekehrt. Genau. Und ich jetzt zum Beispiel arbeite von Bern aus, weil ich arbeite beim SRF, eben beim Radio. Und der ganze Informationsteil, also alles, was Hintergrundsendungen, News und so ist, ist zumindest im Moment noch in Bern im Radiostudio. Und ich bin die meiste Zeit dort und mache von dort aus aber Reisen relativ regelmässig in die Länder, wo ich zugeteilt bin. Also das heisst, ich bin jetzt wie nicht eben fix in einem Land, sondern
du gehst einfach,
genau, wenn etwas. Und du mich von da aus quasi mit dieser Region beschäftigen. Genau, und mache zum Teil dann auch, also ich habe einerseits ein Spezialgebiet, das ist jetzt in meinem Fall die Iberische Halbinsel, Spanien und Portugal, aber mache, wenn es jetzt rein um News-Sachen geht, also ich jetzt nicht muss eine Spezialistin, eine Expertin sein, kann es auch sein, dass ich zu einem ganz anderen Land auf der Welt etwas berichte.
Wie lange bist du schon mal in einem Land für das SRF? So monatmässig?
Für das SRF? Ja. Ich war für das SRF nur 2 Wochen am Stück.
Okay.
Und dann eben aber mehrfach pro Jahr. Aber ich bin jetzt nie irgendwie monatelang bis jetzt irgendwo gewesen.
Und wie bist du dem Job gekommen? Und ist das das Erste gewesen, wo du gesagt hast, als kleine Melanie, das wollte ich jetzt mal werden? Oder was sind so Berufswünsche gewesen?
Es ist eigentlich noch lustig, dass du die Fragen gerade kombinierst. Weil bei mir ist es eben, glaube ich, wirklich so, dass das tatsächlich so ein bisschen der Job ist, den ich immer auch machen wollte. Also jetzt nicht Auslandredaktorin, aber Journalistin.
Mal. Okay,
warum? Also ich habe sicher, ja, also ich habe sicher auch mal zwischendurch andere Wünsche gehabt oder so. Also
ich glaub,
nein, das ist nicht. Nein, Prinzessin. Ist mir auch bis heute nicht ganz verständlich, warum man das würde sein. Aber nein, aber als Journalistin habe ich tatsächlich, also ich habe immer schon als Kind wahnsinnig gerne geschrieben und gelesen. Also ich bin wirklich so ein Bücherwurmkind gewesen. Also ich habe zum Teil irgendwie 5 Bücher ja, in einer Woche gelesen oder so. Und habe dann selber angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben zum Beispiel. Oder so ein bisschen, ich meine jetzt nicht wirklich journalistische Artikel, aber das, was man halt als Kind unter dem versteht. Also ich habe zum Beispiel mit meinen Geschwistern zusammen haben so eine Zeitung gemacht, haben wir dann so unsere Verwandten und Freunde so gezwungen haben, dass sie die dann abonnieren und so. Und das haben wir aber dann halt keine Ahnung, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, vor allem in den Ferien haben wir das auch gemacht. Oder halt so alle paar Wochen ist dann quasi wieder so eine Ausgabe von dem gekommen.
Mit spannenden und brandheißen
total, genau. Die ganzen grossen Breaking News und Skandale, die wir da aufgedeckt haben. Ich weiß aber gar nicht so genau, was der Inhalt war. Ich glaube, wir haben wirklich zum Teil so Interviews gemacht mit Leuten. Aber ich glaube auch total, weißt, so Wegbereiter von Fake News, einfach knallhart Zeug erfunden. Also ich glaube, wir haben da nicht so Hemmungen gehabt.
Fliehende Fantasie.
Genau. Ja, und das habe ich aber immer wahnsinnig gerne gemacht. Und ich bin halt in der Schule, ich habe immer gerne Aufsätze geschrieben und so. Und dann habe ich mit, ich glaube, etwa 14 oder so, habe ich angefangen, für so ein Jugend-Online-Magazin zu schreiben. Also wo man kein Geld verdient hat, sondern ich konnte zum Beispiel gratis an Konzerte gehen, was ich natürlich wahnsinnig toll gefunden habe. Und habe dann zum Beispiel über die Konzerte berichtet oder zum Teil dann auch Interviews gemacht mit Musikern und so.
Man kommt langsam in das Netzwerk hinein.
Genau.
Ist ein Netzwerk öffnet.
Genau. Und nachher, wenn du dann halt wirklich auch dich irgendwo bewerben oder so, kannst du halt sagen, du hast doch schon ein paar Jahre halt jetzt eben nicht in einem total professionellen Rahmen, aber hast irgendwie einen Text, den du vorweisen kannst, was du schon gemacht hast. Und bei dann auch, zum Beispiel im Sommer hat es mir so ein Camp gegeben am Bodensee. Es hat Bodensee-Camp geheissen, wo irgendwie Jugendliche gekommen sind aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und hast dort ein paar Tage können Workshops machen und so. Also ich habe wirklich einfach aus reiner Freude, weil ich das so gerne gemacht habe, habe ich das einfach in meiner Freizeit angefangen zu machen.
ist meistens so aus Freude. Ja. Wenn der Job aus Freude entsteht, ist er meistens der richtige Weg. Aber jetzt wissen wir, wie du Journalistin geworden bist. Aber wie ist es dann nachher weitergegangen, dass du gesagt hast, eben, ich werde Spezialistin zu Spanien und Portugal?
Ja, also dort habe ich einfach ehrlich gesagt nur so halbe meine Finger im Spiel gehabt. Also vielleicht, der erste Schritt ist vielleicht, wenn ich nachher zum Radio gekommen bin. Weil ich habe, also eben zuerst habe ich für das Jugend-Online-Magazin geschrieben, für Tink, wo lustigerweise, glaube ich, noch ein paar gibt. Also ich kenne jetzt ein paar Journalisten, die jetzt irgendwie bei Zeitungen oder beim Radio sind, die dort angefangen haben. Und nachher habe ich im letzten Jahr vom Gymi anfangen für den Tagesanzeiger schreiben als frei. Einfach haben wir anfangen können Geld verdienen mit dem Artikel schreiben am Wochenende.
Dann habe ich einen Artikel gefunden über einen tschechischen Musiker, wo
ja, genau, über den, wo ja auch Jan heisst, lustigerweise, ja. Genau, der Jan Rzepka. Der singt Mani Matter-Lieder auf Tschechisch, ja. Genau. Und ist auch ein guter Freund von mir. Und dort am Anfang habe ich wirklich, ja, habe ich so angefangen, am Wochenende zum Teil auch so Redaktionsdienst machen und so. Und mit irgendwie, wie alt bin ich da gewesen, etwa 18 oder so, ist das natürlich wahnsinnig toll gewesen. Also halt auch können mit Schreiben anfangen, Geld verdienen. Und dann habe ich während dem Studium, also ich habe mir einen Teil von meinem Studium dann eigentlich so verdient, dass ich halt einfach immer geschrieben habe nebenher. Und dann habe ich während meinem Masterstudium habe ich mein erstes Radiopraktikum gemacht in Prag. Ich bin halb Tschechin, also meine Mutter kommt von dort. Und dann habe ich bei Radio Prag, das ist quasi die deutschsprachige Redaktion vom tschechischen Radio. Also wie das tschechische SRF, aber die haben eine Redaktion, die deutsch arbeitet. Ah, okay. Und dann habe ich dort einen Sommer verbracht und halt quasi die Interviews und so habe ich auf Tschechisch geführt. Also für das langt mein Tschechisch auch. Aber dann die Beiträge habe ich auf Deutsch gemacht. Also es war wie so eine Kombination von diesen Sprachen. Genau. Ja, und dann habe ich dort gemerkt, dass ich Radio wahnsinnig toll finde. Und dann habe ich mich nach dem Studium dann auf ein Praktikum beworben bei SRF4, beim Infokanal vom Radio, also SRF4 News. Habe das bekommen und habe dann dort zuerst mal also eben das Praktikum gemacht. Dann durfte ich dort anfangen zu arbeiten. Und dann nach etwa glaube ich, 2,5 Jahren oder so habe ich dann den Sprung machen in die Auslandredaktion.
Was bedeutet, also wie wichtig und was bedeutet die News an und für sich? Was sind für dich Nachrichten?
Ich finde, News an sich bedeutet mir nicht einmal so viel. Also nein, also wenn ich, sagen wir so, wenn ich jetzt zum Beispiel am Arbeiten bin und bin wie selber zum Beispiel in der Geschichte involviert, also jetzt zum Beispiel, ja, sagen wir jetzt gerade ein klassisches Beispiel, jetzt der Brexit, wo sich so viel entwickelt hat in letzter Zeit. Oder? Also sobald ich zum Beispiel selber also am Arbeiten bin, an diesen Redaktionssitzungen bin, wo man über das redet, ich bekomme mit, was die einzelnen Sendungen machen, dann fühlt es sich bei mir fast ein bisschen an, vielleicht wie jemand, weißt, der gerne Serien schaut, der dann so wartet, was passiert jetzt als nächstes, oder? Also dann warte ich schon so auf die Entwicklung, so, oh, wie kommt jetzt die Abstimmung heute Abend im Parlament raus? Und dann kann es mir wirklich passieren, dass ich quasi, weißt, so vor dem Handy sitze und warte, bis das jetzt kommt und so.
Aktualisieren.
Wirklich so. Aber das ist eigentlich mehr, solange ich wie selber in den Newsfluss eingebunden bin. Und sonst geht es mir ehrlich gesagt eher so, dass mich wirklich so ein bisschen die Hintergründe interessiert. Also warum
News
passiert hinter etwas?
Den News.
Genau, also News verstehe ich halt wirklich als etwas, wo wirklich, sagen wir jetzt, so ein bisschen die schnelllebigen Nachrichten sind, oder? Und das, was mich wirklich interessiert, ist eben quasi die Geschichte dahinter. Also zum Beispiel, eben, warum passiert das? Oder was also bedeutet das für die Leute? Oder? Genau, genau. Oder was macht das mit den Leuten? Oder so, irgendwie. Ja, also mich interessiert eigentlich wirklich mehr so die Geschichte hintendran, als jetzt quasi eben Push-Nachrichten auf dem Handy. So. Also, weil ich zum Beispiel Ferien habe, merke ich, hänge ich mich eigentlich recht aus dem so schnellen Newsfluss. Sondern du erinnerst dann so ein bisschen.
Lesen,
genau. Oder halt eben so ein bisschen, sagen wir mal, mich alle paar Tage weißt, wieder einschalten und versuche, so ein bisschen die grösseren Bögen einfach zu folgen, was ist jetzt passiert, über vielleicht ein paar Tage oder sogar ein, zwei Wochen hinweg.
Das und merke dann wie so. Vom Computer.
Ja, ein bisschen das. Oder ja, oder versuche mit jemandem zu reden, der sich in dem wirklich auskennt oder so. Genau, und dann merke ich wieso, dass eigentlich so die Schnelllebigkeit, also weißt du, so eben die News, die quasi ja, könntest du im Minutentakt verfolgen und es wird ständig in etwas Neues reinkommen, dass mir das eigentlich gar nicht so viel sagt.
Aber das, was dir liegt, wie ist da die Nachfrage noch gross, dass es eher in die Tiefe geht, die Entwicklung? Oder wie nimmst du das wahr? So Hintergrundbericht?
Ja, also ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es so ist.
Wie nimmst du es aber wahr? wenn du hoffst.
Ja.
Und dann hoffst du ja, weil du ja etwas anderes siehst.
Ja, also ich glaube jetzt so ganz grundsätzlich, oder, sagt man ja schon, dass sich der Medienkonsum sehr verändert hat in den letzten Jahren, also einfach auch durch Technologie, eben zum Beispiel mit den Smartphones oder so, dass halt die ganze Zeit kannst Push-Nachrichten bekommen. Also ich glaube, die Entwicklung ist recht offensichtlich, dass wir eben zum Beispiel nur schon, ja, wenn ein Ereignis passiert, dass dann auch ein bisschen die öffentliche Erwartung ist, dass innerhalb von ein paar Minuten man über das Bescheid weiss. Also ich glaube, das ist ein Fakt. Aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass viele Leute zum Teil vielleicht auch ein bisschen müde sind, von dem so ständigen zugetrönt werden. Und darum glaube ich eigentlich, auch weil wir heute so viele Quellen haben, oder, dass du eigentlich eben, du kannst über soziale Medien, du kannst über jeden Kanal kannst du deine Nachrichten beziehen. Darum habe ich eben eigentlich schon das Gefühl, dass die Leute, oder viele Leute zumindest einen Wert drin sehen, ja, vielleicht einen Kanal haben oder eine Person haben oder so, wo sie das Gefühl haben, gut, wenn die mir das erklärt, dann kann ich mir auch vertrauen, dass es stimmt. Oder eben die Person ist fähig, durch ihr Hintergrundwissen mir irgendwie auch einordnen, oder was das heisst. Also nicht einfach nur ist, das und das ist passiert, sondern eben, was bedeutet jetzt, dass das passiert ist? Warum ist das passiert? Was sind die möglichen Folgen davon? Und ich habe schon das Gefühl, dass es etwas ist, was die Leute schon immer noch zu schätzen wissen.
Und wie einfach oder schwierig ist es, einen objektiven Bericht zu machen, also dass nicht deine Prägung dahinter durchdrückt?
Das finde ich eine mega interessante Frage. Und ich glaube, dort sind wir ja auch, also eben ich arbeite im SRF und dort haben wir ja auch eine andere Verpflichtung als andere Medien. Also weil, wenn du bei einem privaten Medienunternehmen arbeitest, dann darfst du zum Beispiel ganz klare politische Haltung haben und wirst je nachdem...
Je nach Sender.
Ja, genau. Oder ja, also zum Beispiel extrem, also man könnte es in der Schweiz anschauen oder ja, keine Ahnung, in den USA ist wie so ein bisschen klar, wenn du bei Fox News arbeitest, bist du jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie...
Also nicht, da kann ich eine republikanische Haltung einnehmen. Genau. Oder? Also das könnte schon, aber du bist nicht lange beim Sender.
Ja, mal also, bei Fox, oder? Wäre es jetzt quasi eher so, eben, sagen wir jetzt mal, die Rechte oder die,
konservative
Position. Und bei uns in der Schweiz ist es eigentlich ähnlich. Also sagen wir jetzt eben, wenn du für ein Medienunternehmen arbeitest, wo jetzt quasi eben nicht die gleiche Richtlinie haben wie wir im SRF, dann ist es ja auch völlig legitim, um das zu machen und deine Meinung zu sagen. Und ich fühle mich aber eigentlich schon beim SRF insofern sehr gut aufgehoben, dass ich glaube, sehr ehrlich an das Glauben, dass es wirklich Sinn macht, quasi, oder sagen wir so, ich habe das Gefühl, für die Leute ist eigentlich völlig egal, was ich persönlich finde. Also ich fühle mich auch nicht dazu berufen, meine Meinung irgendwem aufzuzwingen, sondern ich sehe eigentlich wirklich die Herausforderung und auch den Wert in dieser Aufgabe wirklich drin, zum zeigen, hey, look, das ist, was passiert ist, also gewisse Fakten gibt es, und das sind die verschiedenen Interpretationen oder die verschiedenen Perspektiven darauf. Und das wirklich ernst nehmen und aufzeigen, was es quasi für Vielfalt auch gibt an Haltungen und an... Ja, aus dem entstehen ja dann letztendlich auch der Konflikt. Also zum Beispiel sagen, diese Seite sieht das so, diese Seite sieht das so. Und dann
klopft's.
Ja, darum klopft es, genau. Also dort quasi knallen sie aufeinander. Oder? Und dann auch den Zuhörern jetzt in meinem Fall die Möglichkeit geben, wenn sie das selber hören, oder? Zum sich dann selber auch ein Bild machen, vielleicht welche Seite ihnen überzeugender überkommt oder so. Aber jetzt, also sagen wir so, das ist jetzt so ein bisschen das Ideal, oder? Dass du wirklich sagst, du hast ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Fragestellung und versuchst wirklich ernst zu nehmen, dass es verschiedene Blicke auf das gibt und dass es vielleicht nicht mal einen gibt, der zwingend einfach der Richtige ist. Und von dem bin ich selber wirklich überzogen, also darum fällt mir das, glaube ich, auch nicht so schwer. Aber was sicher so ist, zum Beispiel nur schon bei der Themenauswahl, jetzt eben gehe ich zum Beispiel auf Spanien und berichte über die Wahlen, die dort stattfinden, in Spanien ein bisschen regelmässiger als in anderen Ländern, weil es dort sehr komplex die Situation ist. Also jetzt eben zum Beispiel dieses Jahr ist jetzt allein in diesem Jahr schon zweimal gewählt worden. Und jetzt gehe ich zum Beispiel zwei Wochen vorher dort hin und sage mir, gut, ich berichte über ein paar Themen, unendlich viele kann ich auch nicht machen, das rein von der Ressource her, ich berichte über ein paar Themen, wo ich das Gefühl habe, oder wo, ja, wo quasi meine Analyse ist, das sind die wichtigen, entscheidenden Themen für den Wahlkampf. Aber für was ich mich dann genau entscheide und mit welcher Person ich rede, ich glaube, dort muss man schon auch selbstkritisch genug sein, um zu sagen, dort ist man einfach ein Mensch mit, ja, also es gibt gewisse Themen. Genau, also würdest du jetzt dort hingehen, würden dir wahrscheinlich andere Sachen auffallen? Oder weißt du, beim Zeitung lesen, wir könnten wahrscheinlich die gleiche Zeitung lesen, den gleichen Artikel lesen und du würdest bei einem anderen Satz hängen bleiben als ich. Einfach durch Interesse, durch Prägung, durch irgendwie...
Ja, das sieht man auch manchmal schon, oder? Wenn etwas passiert, wenn es Augenzeuge gibt. Mhm. Ein schaut so und der andere schaut so.
Genau.
Und es passiert aber.
Es passiert, genau. Genau. Und ich glaube, eben, dort musst du wirklich auch selber sagen, gut, was ich machen kann, ist mich ganz ehrlich darum bemühen, ja, zu sagen, ich will nicht irgendein verzerrtes Bild abgeben. Ich will die Möglichkeit haben, nur schon mit jeder Person, mit der ich rede, ihre Möglichkeit geben, möglichst gut überkommen, ihre Argumente möglichst gut können überbringen. Also, ja, dass man dort wirklich versucht, das Gleichgewicht herzustellen. Aber eben zum Beispiel die Auswahl der Themen. Es gibt sicher gewisse Sachen, die mich mehr interessieren als andere Leute. Oder? Und ich glaube, dort, ja, also ganz ausblenden, dass wir Menschen sind, mit einem eigenen Blick, das kannst du, glaube ich, nicht.
Das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch.
Also, ja, ich weiß es nicht. Also, das ist ja schon eine grosse Diskussion. Oder? Also, auch wenn man eben zum Beispiel auch die Journalisten vorwirft, eben, man hat zum Beispiel einen bestimmten politischen Drall oder so, dann ist schon ein bisschen die Frage, oder? Wie, inwiefern, ja, eben kannst du ausblenden, was deine Geschichte ist oder was deine Überzeugungen sind. Ich habe das Gefühl, wenn man super arbeitet, also ich vergleiche es eben ehrlich gesagt eigentlich immer so ein bisschen mit wissenschaftlicher Arbeit. Also ein Wissenschaftler hat ja auch wirklich ganz klare Methoden, wie er vorgeht. Und er kann seine Daten manipulieren. Also das kann man. Das kann man im Journalismus auch. Also zum Beispiel der grosse Fall, den es gegeben hat vom Herrn Relotius in Deutschland. Oder? Also du kannst böswillig deine Geschichte manipulieren. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ein grosser Teil der Leute ihren Job doch mit einem gewissen Respekt und ethischen, genau, wenn man sich zumindest darum bemüht, das so zu machen, oder? Dann finde ich, hast du im Journalismus echt ganz ähnlich wie ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin wirklich Methoden, wie du vorgehst. Also du sagst, wie tue ich meine Fragen stellen? Eben, wie tue ich meinen Beitrag aufbauen? Gebe ich einer Person 90% von der Redezeit und einer 10%? Oder schaue ich, dass mehr oder weniger 50-50 ist? Wie tue ich die Person vorstellen? Tue ich irgendwie kleine Wörter einbauen, die sie gerade ein bisschen unsympathisch machen und der andere wirkt wahnsinnig souverän? Oder bleibe ich dort fair und schaue, dass
beide... Reden wir jetzt von deiner Methode?
Nein, eben, das ist jetzt eben... Also, aber eben,
wie ist denn deine Methode?
Mal eben, meine Methode ist genau so, dass ich würde sagen... Meine Methode ist so, dass ich würde sagen, ich versuche fair zu sein mit den Leuten und versuche ernst zu nehmen, was sie sagen, versuche ihnen wirklich zuzuhören und ja, ihre Perspektive so darlegen, dass sie sich auch selber darin wiedererkennen. Oder? Also mal insofern ist schon meine Methode. Ich habe gedacht, das heißt, wenn du mich fragst, eben kleine Wörter einbauen zum Nein. Also, das wäre für mich eben absolut unethisch,
aber so machen. Ich glaube, du, das, was du jetzt erklärt hast, sieht man auch deine Methoden ein bisschen.
Ja.
Oder?
Ja, aber eben... Ich finde es eine ganz interessante Frage. Eben am Schluss eben bist du doch ein Mensch, der mit den Leuten redet. Und ich glaube auch, wie du dich den Leuten gegenüber verhaltest, oder? Tun sie sich auch anders dir gegenüber öffnen, zum Beispiel. Und für mich ist es gleichzeitig auch das, was mir an diesem Job am allermeisten Freude macht. Also, aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, wenn man wirklich ehrlich die Haltung hat, dass es nicht einfach ist, ah ja, das sind Regeln, wo ich mich jetzt muss daran halten, weil ich da arbeite, nein, sondern dass du wirklich sagst,
du lebst es ja vor, genau. Ich habe ein paar Interviews gelost.
Das freut mich, wenn du das so siehst. Das freut mich, wenn mir das
wirklich,
klingt.
Es ist wirklich so, weil es gibt ein Interview, das man auch findet im Internet, wo du das Büro erklärst von beiden.
Mhm.
Und so eigentlich den ersten Bogen spannst.
Mhm.
Für den
du meinst
Büro.
Das mit, ja, ja.
Mit dem Spanien, oder?
Genau.
Franco-affin, franco-kritisch.
Genau.
Hast du jetzt zuerst über das Büro. Einfach mal so grundsätzlich. Und dann bist du auf Menschen zugegangen.
Genau. Ja, das weiss ich noch genau. Also vielleicht kann ich schon ein bisschen den Hintergrund erklären. Also,
das kann ich auch verlinken. So.
Sehr gern, sehr gern. Genau. Also dort ist es eigentlich darum gegangen, ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, das war eine von meiner ersten Dienstreisen gewesen. Die erste oder die zweite. Und, also auf Spanien jetzt, genau. Und eben, es ist darum gegangen, wie geht das Land mit seiner Geschichte um, wo ja bis Mitte 70er Jahre eine Diktatur hatte, eben unter dem Franco. Und vieles von dem nach wie vor nicht aufgearbeitet hat. Und dann habe ich quasi zwei Personen genommen. Den Präsident von der Franco-Stiftung, also wo man nur schon ganz klar von seiner Funktion angesehen, auf welcher Seite das da steht, oder? Und einen Historiker, der sehr kritisch mit dieser Geschichte umgeht. Und dann habe ich eben wirklich gefunden, anhand von diesen Büros, kannst du wirklich sagen, sind zwei Männer in zwei Büros.
Und im gleichen Land?
Im gleichen Land, aber eigentlich sind es zwei Welten.
Ja.
Also die haben so einen anderen Blick auf die Geschichte, oder? dass ja, wirklich musst du sagen.
Aber eben, was ich schön finde, du bist an dem am Büro aufhängig gemacht und nicht an der Person.
Ja, ja. Oder? Genau. Also das hat vielleicht auch etwas damit zu tun. Also ich finde, manchmal, weißt, ein bisschen Attribute zu einer Person geben, sagen, wie alt sie ist, vielleicht auch ein bisschen, wie sie aussieht. Ja, gerade beim Radio finde ich es eigentlich noch gut, oder? Dass du dir ein bisschen vorstellen kannst, wie sie aussieht. Aber eigentlich ist es einfach egal. Also ob die Person dick oder dünn oder gross oder was eigentlich
aber ist. Aber manchmal fand ich nicht so Spashing an, dass man manchmal Person überzeichnet.
Ja, ja, genau.
Und dann hat das Büro gemacht. Es
ist lustig, dass dir das so aufgefallen ist. Also ich muss sagen, das ist eben etwas von dem, was mir eigentlich auch an dem Beruf am meisten Freude macht. Also vieles ist auch ein Spiel mit der Sprache, oder? Also dass du dir auch wirklich überlegst, eben, wie kann ich das jetzt erzählen, damit, also für mich ist eigentlich das so ein bisschen mein Wunsch, dass jemand das zum Beispiel hört, der jetzt ganz grundsätzlich, weißt, sich jetzt nicht wahnsinnig interessiert für japanische Politik, oder?
Das und
dann das hört, würdest du dich als so eine Person verstehen?
Also, ich habe schon den Franco ein bisschen gestreift, weil mich einfach der Zweite Weltkrieg interessiert hat und dann spielt er ja eine aktiv-passive Rolle, genau. Je nachdem. Er hat er dann seine eigene Suppe genommen, aber er hat ja die gleiche Strömung gehabt, oder?
Ja, absolut.
Dort habe ich kurz gestreift.
Ja. Nein, aber eben, also für mich ist eigentlich der Anspruch in meiner Arbeit, um mir wie sagen, also für mich wäre eigentlich das Schönste, wenn jetzt zum Beispiel jemand daheim am Kochen ist und dann läuft halt hin das Radio und dann kommt so ein Beitrag und eben eigentlich interessiert er sich jetzt nicht wahnsinnig für das Thema, aber bleibt irgendwie hängen. Weil er findet, hey, ist eigentlich doch noch spannend, was sie da erzählen.
Am Büro.
Ja, genau, am Büro. Und eben, ich glaube, zum Teil kannst du das wirklich machen, indem eben zum Beispiel, eben je nachdem, wie du einsteigst, je nachdem, wie du es beschreibst oder eben so. Oder irgendwie.
Wie du formst, oder? Also, wie du den Aufbau machst.
Genau.
Dramaturgie.
Genau, Dramaturgie, genau. Und zum Beispiel etwas, was ich jetzt gerade gemacht habe bei meiner letzten Dienstreise, die jetzt nochmal gewählt wurde in Spanien, jetzt am 10. November ist das gewesen, habe ich mir auch gedacht, gut, jetzt muss ich doch den Leuten irgendwie erklären.
Warum?
Jetzt wird schon das zweite Mal in diesem Jahr wird gewählt. Wieso? Und dann habe ich wirklich überlegt, was könnte ich jetzt für ein Bild nehmen, um das zu beschreiben. Und dann bin ich in Madrid eine Probe von einem Orchester besuchen. Und habe mit einem Orchestermusiker geredet, weil ich wie von Anfang an das Gefühl hatte, also der Grund, kurz zusammengefasst, war, weil sich die Partei, die die Wahlen gewonnen hat, im April, also quasi die erste Wahl in diesem Jahr, das waren Sozialisten, haben sich nicht können einigen mit der zweitgrössten linken Partei, um zusammen eine Regierung zu bilden.
Also zwei Linke und okay,
genau. Und ich habe einfach, ja, und ich habe einfach gefunden, wenn man sich das jetzt so erzählt, ist das wahnsinnig technisch, oder? Und irgendwie, ja, wenn dich jetzt eben nicht spezifisch für das interessierst, hängst du da wahrscheinlich ab. Und dann habe ich gedacht, okay, wie könnte ich das jetzt übersetzen in ein Bild, wo man dann eben so ein bisschen hängen bleibt. Und dann habe ich eben mit diesen Orchestermusikern darüber geredet, die dann total schön von ihrer Arbeit erzählt haben, wo sie eben so gesagt haben, ja, wenn du dich aufführst wie ein Solokünstler, wenn jeder, der da bei uns spielt, sich aufführt wie ein Solokünstler, dann funktioniert es einfach nicht. Sondern wir müssen uns finden, wir müssen zusammenspielen. Oder? Und dann habe ich quasi das gebraucht, um wie sagen, was eigentlich die Politiker hätten müssen machen, damit es funktioniert hat. Also eben, dass sie wieder daran gescheitert sind, um miteinander zu spielen. Sondern dass wie jeder einfach so auf seine kleine Solo-Ding gestanden hat. Ja, also mir hat es total überzogen, dass es wirklich schafft, das erklären, was da passiert ist. Und mir selber hat es natürlich auch ein bisschen mehr Spass gemacht, um das so zu erzählen, als jetzt eben einfach technisch sagen, die Partei oder und die Partei und irgendwie nur schon die Namen kann man sich ja irgendwie vielleicht gar nicht merken.
Nein, und eben bei einem so einem Land, wo so zerstritten ist, kann ja das dann auch wieder kehren. Also,
genau.
Es ist ja nicht stabil, wenn du so willst.
Ja.
Die nehmen gar nichts bringen, vielleicht sind die im halben Jahr wieder weg.
Ja, oder eben, wenn du dich nur schon nicht regelmässig mit dem befasst, oder?
Aber ich weiß
hörst
nicht,
es wer, einfach einmal kurz, dann...
Wer gewonnen jetzt die zweite Wahl? Das weiß ich nicht.
Siehst
du? Eben.
Genau. Also nochmal
Sozialisten.
Genau. Aber sie stehen, genau, also ich weiss nicht, je nachdem, wenn du das Interview ausstrahlen würdest, stehen wir wahrscheinlich an einem anderen Punkt, aber im Moment sind wir eigentlich, blöd gesagt, wieder am gleichen Punkt, das versuchen sich einige. Es sieht ein bisschen besser aus als der Sommer, okay. Aber... Mal schauen, vielleicht gibt es dann wieder Wahlen und ich darf wieder auf Spanien reisen bald.
Kann man das Land auch ein bisschen geniessen, wenn man schafft? Oder gehst du nicht hin, arbeiten und wieder zurück?
Es ist schon ein ganz, ganz ein anderes Reisen.
Okay.
Also du hast definitiv keine Ferien, wenn du dort bist. Aber also geniesse tue ich sehr, weil es ist ja halt schon so, du kommst mit wahnsinnig vielen Leuten in Kontakt, oder? Also zum Teil, also an einem ganz strengen Tag kann es mir passieren, dass ich zum Beispiel 4 Interviews führe am gleichen Tag.
Das ist streng.
Das ist streng. Du kennst es selber auch, gell? Genau, und wenn die Interviews dann zu
vor allem komplett, noch ganz kurz ja. zum gleichen Thema, also Politik.
Genau, zum gleichen, ja, aber nein, eben eigentlich zu recht unterschiedlichen Themen zum Teil. Also weißt, wenn du dann eben zum Beispiel vor der Wahl sagst, also jetzt ganz konkret im letzten Fall habe ich zum Beispiel darüber geredet, okay, in der Schweiz haben die Grünen oder ökologischen Parteien sehr viel Sitz gemacht irgendwie bei den letzten Wahlen bei uns. Warum gibt es in Spanien keine starke grüne Partei, oder? Dann mache ich zum Beispiel Interviews zu diesem Thema. Aber vielleicht mache ich auch gleichzeitig noch ein Interview für einen anderen Beitrag zum Katalonien-Konflikt, oder? Und das ist schon alles Politik.
Auch sehr spannend.
Auch sehr spannend, aber es ist alles Politik, aber geht doch in eine recht andere Richtung. Und dann redest du zum Beispiel am Morgen mit einem jungen Öko-Aktivist, oder? Und dann am Mittag redest du mit dem Politologen, der über Katalonien redest. Und dann am Nachmittag triffst du vielleicht noch den Politiker, den einen von der grünen Partei. So. Und dann eben, hast du halt schon zum Teil eine rechte Palette an Themen. Und genau das macht es wahnsinnig spannend, aber macht es schon auch recht streng. Also du hast wirklich halt lange Tage dann bei so Reisen. Was ich ein grosses Glück habe, ich kann mich sehr gut konzentrieren, wenn ich in einem Kaffee zum Beispiel am Arbeiten bin. Also mich stört das nicht, weißt, wenn es rundherum irgendwie Lärm hat. Oh. Und ich bin dann wirklich in einem sympathischen Kaffee am Sitzen. Du ganz viel, ja, wirklich. Also ich sitze dann so vor meinem Laptop. Und also klar, das Aufnehmen geht natürlich nicht. Das muss logischerweise an einem ruhigen Ort sein. Aber halt meine Texte schreiben, mich auch auf Interviews vorbereiten, da kann ich wirklich recht in einen Tunnel hineinkommen. Und dann hocke ich irgendwo in einem Kaffee. Und grossartige spanische Tapas essen neben dem Arbeiten und bin einfach dort. Also von dem her, eben, klar, ich geniesse es auch, ich bekomme etwas mit, auch vom Land, quasi von der Atmosphäre. Aber also du gehst nicht Museen, Touren machen oder irgendwie die grossen Spaziergänge am Meer oder so, da kommst du definitiv nicht dazu.
Nein, aber wie hat sich denn das herauskristallisiert, dass du jetzt die Iberische Halbinsel?
Also das hat sicher damit zu tun, also mit der Sprache, oder? Also ich rede Spanisch, Portugiesisch kann ich leider noch nicht, das hätte ich sehr gerne lernen. Also ich verstehe es, wenn man Spanisch und Französisch kann, dann versteht man relativ viel, zumindest halt, wenn man es liest, oder? Und in Portugal kann man sich auch recht gut durchschlagen mit Englisch und mit Französisch. Aber Spanisch rede ich, und das hat sicher mit dem zu tun gehabt, dass man mir das zugeteilt hat. Aber es war so, also quasi, wenn du dich bewirbst auf einen Posten als jetzt Auslandredaktorin oder Auslandredakter, dann bewirbst du dich nicht auf, also steht dann quasi nicht in der Ausschreibung,
wir suchen Spanier. Wenn du bitte ankreuzt.
Genau, nein, also suchst du quasi nicht Spanier-Redaktorin, oder? Sondern du wirst eingeladen und nachher schaut man sich mit dir an, was quasi dein Rucksack ist, den du mitbringst. Und zum Beispiel die Sprache, die du redest, gehört auch dazu, oder? Und dann hat es wirklich ganz praktische Gründe, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, eben ich rede noch Tschechisch von zuhause aus und interessiere mich natürlich darum auch jetzt für die Region, für Osteuropa. Aber ganz praktisch gesehen hat es in der Redaktion schon jemanden gegeben, der sich wahnsinnig gut mit dem auskennt, der sogar mehrere Sprachen aus dieser Region redet, der das schon lange macht. Und dann ist wie gar nicht zur Debatte gestanden, dass ich das jetzt übernehmen würde. Die Person ist dort und macht das. Oder? Und darum genau, ist dann quasi so ein bisschen. Das ist dann auch eine grosse Aufgabe von meinem Chef, oder? Um natürlich die Leute zu positionieren, wenn man da auch anstellt und wenn man welches Gebiet zuteilt.
Und noch ankommt, wenn jetzt auf diesen zwei Ländern nichts passiert, wie muss ich mir den Job vorstellen?
Also, etwas passiert ja immer, oder? Ja. Das ist jetzt genau das, was ich vorher gemeint habe mit den News. Also, interessant wird es eigentlich auch dann, wenn es nicht nur die Geschichten sind, die du eben, also Wahlen, ist wie klar, du musst darüber berichten. Das ist wie logisch, oder? Aber sobald mal so etwas nicht ist, also ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass mal eine Weile auf mich zukommt, wo nicht irgendwie zweimal im Jahr gewählt wird, weil dann kannst du wirklich halt mit diesen Geschichten kommen.
Ah, dann der Hintergrund.
Genau. Oder so ein bisschen, sagen wir, Themen, die jetzt eben nicht gerade, weißt, in den Schlagzeilen sind, aber wahnsinnig wichtig sind, um das Land zu verstehen, wo die Leute dort beschäftigen und so. Ja, und dann hast du halt auch mal Zeit, um so etwas im Nachgehen, oder? Also wir haben auch ein Format, das ist international, also das kennen vielleicht die einen, das ist eine halbstündige Sendung, die grundsätzlich am Sonntagabend ausgestrahlt wird, am Samstagmorgen auf SRF 2, und was natürlich auch als Podcast gibt. Und das ist ein halbstündiges Format, das von uns Auslandredaktoren, aber vor allem auch von den Korrespondenten produziert wird. Und dort ist halt genau so ein bisschen die Idee, oder? Du hast ein Thema für die Sendung, ein Ort oder ein Land, und dann wird das eine halbe Stunde lang vertieft. Und so etwas ist natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit, um das zu machen, oder? Und solange du so in diesem News-Geschäft drin bist, wo du irgendwie, ja, wirklich dich einfach musst mit der Aktualität beschäftigen, hast du gar nicht den Raum, um so etwas zu machen. Und ich finde zum Beispiel diese Sendung finde ich wahnsinnig toll. Die kommt einmal in der Woche. Und dort erfährst du wirklich halt Sachen, die so ein bisschen,
die ja, ein bisschen tiefer gehen, oder?
Absolut, ja.
Genau. Was bedeutet dir denn Tschechien?
Viel? Ja, wahrscheinlich schon viel. Aber es ist noch eine lustige Frage, oder was bedeutet einem ein Land? Also sagen wir so, also es ist einfach ein Teil von mir. Also es ist halt einfach, ich bin glaube schon geprägt worden durch das. Also ich bin in der Schweiz mehr oder weniger aufgewachsen. Also wir haben auch noch im Ausland gewohnt, als ich klein war als Kind. Aber ich habe nie länger in Tschechien gewohnt. Also ich habe das längste, was ich gewohnt habe, dort am Stück ist 2,5 Monate oder so. Aber ich habe halt als Kind jede Sommerferien dort verbracht, mit meinen Grosseltern. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Und klar, also es ist noch schwierig zu sagen, oder? Was bedeutet dir Cham? Oder der Ort, wo du aufgewachsen bist. Es ist halt wie so,
also immer was mehr, bedeutet dir immer, die Schweiz? Immer mehr, also was mir die Schweiz bedeutet. Es ist schon manchmal ein nicht, ich würde nicht Hassliebe sagen, aber es ist so manchmal ich bin so, ja, so ist halt die Schweiz.
Ja, klar. Gut, aber genau das habe ich gegenüber Tschechien auch. Also ich meine, wenn ich sage, es bedeutet mir viel, heisst es überhaupt nicht, es bedeutet mir nur positive Sachen. Sondern es ist quasi einfach ein Teil von mir. Und dann gibt es natürlich die Sachen, weißt du, wo so eine gewisse Nostalgie auch hast. Also ja, tschechisches Essen, genau. Oder zum Beispiel Weihnachtsgutzli. Also ich bin jetzt einfach überzogen davon, dass es nirgendwo auf der Welt so eine Weihnachtsgutzli gibt wie bei uns. Aber natürlich auch Backen von meiner Mami, oder? Das ist auch klar. Genau.
Schon gegessen?
Schon gegessen. Und auch, ich bin auch immer aktiv beteiligt an der Produktion. Das ist
also, nebenbei essen.
Genau, ja, genau. Nicht
am Verwerten.
Nicht nur am Verwerten. Nein. Dann nehme ich mir auch wirklich sehr gerne an meine Zeit dafür. Eben klar, oder? Und zum Beispiel so Traditionen oder natürlich auch einfach die Menschen, also meine Verwandten und Freunde dort und so, das bedeutet einem wahnsinnig viel. Aber ich sehe natürlich auch ganz viele Sachen, die ich sehr problematisch finde oder wo ich auch ein Gespaltenungsverhältnis habe dazu.
Also eben, ich kann eigentlich sagen, wohl, Barrierefreiheit in der Schweiz weit weg von gut und böse ist, aber rein vom Standard vom Sozialversicherten-Netz und so, haben wir da schon etwas vom Besten. Also, wenn ich manchmal so höre, Kollegen, nicht einmal weit von uns weg, Deutschland, dann würde es mir manchmal ein bisschen grauen. Also so,
ja.
Da bin ich schon froh. Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, ein bisschen mehr Mut. Ich kann aber auch verstehen, also nicht verstehen, aber ich fasse immer mehr an zu schätzen, unser politisches Sein. Also auch, weil eben, wenn du jetzt hörst, eben jetzt im falschen Verspannung, zweimal gewählt in einem Jahr, das ist...
Viermal in der letzten...
Das würde in der Schweiz nie passieren. Es ist natürlich sehr langsam und alles, aber es steht auf
Grundpfeil. Ein sehr stabiles System, ja, genau. Oder, nein, absolut.
Auch wenn man sagt, manchmal, es ist ein bisschen stiefmütterlich, aber es würde es nie geben, dass es so polarisierende Wahlen gibt wie in Länder, oder wo du eigentlich nur zwei Parteien hast. Das ist ja der grosse... Die grosse Stärke von der Schweiz, dass man miteinander muss Allianzen schmieden, um überhaupt etwas durchzubringen.
Genau. Ja, und es ist ein System, das ausgelegt ist, darauf einen Konsens zu finden, oder? Ja. Genau. Und das ist natürlich in vielen anderen Systemen, die sind überhaupt nicht auf das ausgerichtet. Oder nicht mehr. Sie sind vielleicht mal darauf ausgerichtet gewesen, aber haben sich auch...
Was ich noch ansprechen wollte, Thema Tschechien. Du hast bei einer deutschen Redaktion gearbeitet. Deutsch-Tschechisch anders denken als Deutsch-Deutsch. Also weißt,
warte, das musst du mir nochmal sagen, wie meinst du das?
Wie wird Deutsch in Tschechien gedacht, wenn es eine deutsche Redaktion ist.
Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Redaktion existiert, hat glaube wirklich mehr den Grund, also wenn es mir recht ist, dass es wirklich ist für, du hast sehr viele Tschechen, die außerhalb von Tschechien leben. Also es sind ja sehr viele, wegen wirklich der Geschichte, also vor allem im 68er, während, also gerade nach dem Prager Frühling oder quasi nach dem Einmarsch vom Warschauer Pakt, das ist so die Geschichte halt während dem Kalten Krieg, also mit dem Einmarsch vor allem, also angeleitet von der Sowjetunion, sind sehr viele Leute damals und dann in den Monaten, Jahren nachher sind geflohen. Viele davon auch in die Schweiz, oder? Und eben halt in deutschsprachigen Raum. Und sie haben nicht nur eine deutsche Redaktion, also wenn es mir recht ist, es gibt eine englischsprachige ganz sicher, eine französischsprachige, eine spanischsprachige und glaube auch noch eine russischsprachige. Also hat es zumindest damals gegeben, wo ich dort geschafft habe, vor ein paar Jahren. Und das ist eine halbstündige Sendung, die produziert wird pro Tag. Und ich glaube, das Zielpublikum ist eigentlich wirklich so ein
also
bisschen...
Also Ausland.
Genau, genau. Leute, die im Ausland leben.
Also
und vielleicht
zweite
nicht mehr so,
Generation oder
genau,
so.
Genau, also vielleicht nicht mehr so den Link haben, dass sie selber die Sprache noch reden, oder? Aber halt trotzdem irgendwie... Und was sicher auch viel ist, Leute, die in Tschechien leben. Zum Beispiel, ja, deutschsprachige oder eben auch englischsprachige oder so, die zum Beispiel in Prag am Arbeiten sind, einen Job haben. Und sich doch auch darüber informieren, was sind die wichtigsten Sachen, die da abgehen, aber vielleicht nicht genug Tschechisch können, um die tschechischen Medien zu konsumieren. Ich glaube, es ist so eine gemischte Zielgruppe.
Ah, okay. Und wie würdest du jetzt so, eben in Spanien sind es die Wahlen und so, was brennt bei den Tschechen gerade unter den Fingern oder was gibt es dort?
Also ich verfolge es natürlich, gell? Eben, das ist echt ein Unterschied. Also ich verfolge es jetzt nicht gleich, wie ich Spanien verfolge, sondern wirklich viel mehr aus dem privaten Interesse.
Spanien ist Arbeit und das andere ist irgendwie
genau,
da
und durch das mache ich es auch.
Brillen, oder?
Genau, und ich habe durch das wirklich auch eine andere Brille an. Also genau. Ich mache es quasi auch nicht mit der gleichen Analyse. Also quasi mit der gleichen Analyse. Ja. Also was in Tschechien sicher ein grosses Thema ist, aber eben das wird sich vielleicht auch wieder ändern in den nächsten Wochen, je nachdem, wenn du das Interview ausstrahlst, ist das vielleicht auch schon wieder veraltet. Aber wer dort sehr beschäftigt, ist der aktuelle, oder eben je nachdem vielleicht nicht mehr aktuelle, Premierminister, der Herr Babiš, der einer der reichsten Männer ist vom Land. Ah. Und ja, genau. Und ja, und wo ihm zumindest vorgeworfen wird, dass er seine Wege gefunden hat, um noch ein bisschen mehr Geld anzukommen auf den nicht allzu korrektesten Weg, also konkret über quasi Nutzung von EU-Geldern, die auf Art und Weise genutzt worden sind, die es nicht hätten sollen. Und da hat es in den letzten Monaten grosse Proteste gegeben, also so grosse wie eigentlich seit Ende der 80er Jahre nicht mehr. Aber das ist auch die Frage, gell? Also, Das ist definitiv ein Thema, das die Leute sehr beschäftigt, also wo jetzt potenziell auch wirklich wird politische Folgen haben. Also bis jetzt, Datum heute, wo wir reden, sitzt der neues im Sessel.
Dezember.
Genau, Mitte Dezember. Und je nachdem wird es auch bleiben. Aber eben, das könnte durchaus auch zu ganz konkreten Folgen führen. Aber eben, also das interessiert sehr viele Leute. Aber jetzt zum Beispiel meine Verwandtschaft, die mehr im ländlichen Teil von Tschechien lebt, die jetzt nicht zum Beispiel in Prag ein studentisches Milieu ist oder eben von den Leuten, die dann wirklich auf den Platz gehen und demonstrieren und so. Ich glaube, die haben ganz andere Sorgen. Also das ist jetzt auch nicht etwas, wo man dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Verwandten bin, rede ich mit ihnen nicht über nicht Politik. Immer.
Was hätte passiert, wenn wir mehr so Alltag denken?
Genau, also vieles, was mit der eigenen Familie zu tun hat. Und dann, also schon, also es hat natürlich auch am Schluss alles mit Politik zu tun, aber halt vielleicht die Frage, wie findet man in dieser Gegend dort, wo jetzt eben nicht eine der grossen Stadt ist, genau, wie findet man einen Job? Was heisst es, wenn man Kinder hat, kleine, um wieder in den Job einsteigen? Weil zum Beispiel etwas, so ein grosser Unterschied ist dazu da, also zumindest in der Region, wo meine Verwandten leben, gibt es fast keine Teilzeitstellen. Sondern wenn du schaffst, dann schaffst du 100%. Und eben sonst. Je nachdem, genau, oder sonst findest du halt vielleicht nichts. Und wenn du einen 100% Job findest, bist du froh. Und dann sind es natürlich dann mehr so Themen, die dann beschäftigen, oder? Also darum, das finde ich auch noch interessant. Klar, oder? Es gibt so die Phänomene oder eben so die politischen Prozesse, die ganz sicher das Land prägen, ohne Frage. Aber wenn du dann mit den Leuten redest...
Für Auswirkungen, oder? Wie
genau. Oder was, einfach, oder was beschäftigt dich wirklich in deinem Alltag? Was sind die Fragen, die du am Morgen aufstehst und quasi das erste, was du anfängst, darüber nachdenken, weiss ich, wie viele Leute das auch in der Schweiz quasi jetzt gerade die letzten Wahlen gewesen sind, oder? Also am Schluss hat man doch auch noch seine ganz eigene Realität.
Eigenes Gärtchen.
Genau. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Weißt du, wenn es dann wie nicht eben so die ganz grossen Ereignisse sind, kannst du dann eben vielleicht auch mal Geschichten machen, wo du eben mal mit den Leuten redest, über die Themen, die eigentlich viel näher an ihrem Leben dran sind. Ja, oder eben einfach wirklich irgendwie die Themen, die sie prägen in ihrem Alltag. Genau.
Und Kunst, was gibt die Kunst oder bedeutet die Kunst?
Auch sehr viel. Also ich bin überhaupt keine Kunstexpertin oder so. Aber was bei mir immer eigentlich
Kunst zwei... Kunst ist auch ein grosser Begriff.
Genau. Mhm. Aber also jetzt nur schon, ich habe nicht ein quasi akademisches Wissen zu dem, dass ich jetzt da könnte auftrumpfen mit einem grossen Monolog. Aber also ich habe eigentlich das Zweite, was mich immer sehr beschäftigt hat, neben dem Journalismus, ich habe mich immer sehr für Theater interessiert. Also ich habe selber auch Theater gespielt, aber völlig auf Hobby-Niveau, einfach während dem Gymi. Und habe dann aber nachher ein Praktikum machen am Schauspielhaus in Zürich, in der Dramaturgie. Und bin dann eigentlich immer, also eben, ich habe einerseits geschrieben, eben für Zeitungen, aber habe nebenher immer auch noch so ein bisschen versucht, einen Fuß in der Tür behalten, so ein bisschen in dieser Welt. Also ich habe dann ja eben am Schauspielhaus dann verschiedene Produktionen so ein bisschen als Praktikantin können begleiten, dann irgendwann als Assistentin, habe dann einmal noch kurz können auf Wien, habe dort auch noch ein kurzes Praktikum gemacht während der Semesterferien am Burgtheater. Und nachher bin ich auf Zürich wieder gekommen und habe dann an verschiedenen kleineren Häusern an mich so ein bisschen mitschaffen können, also zum Teil auch zum Geld verdienen. Also ich habe auch ganz simple Sachen gemacht, also keine Ahnung, was halt an mich so anfällt. Oder? Man muss auch jemanden den Einlass machen und die Billette kontrollieren und die Kasse machen und so Sachen habe ich auch gemacht, weil mir einfach die Welt wahnsinnig gefallen hat.
Und da gibt es ja ein Projekt mit einer Kollegin, oder?
Genau, genau. Also ich habe dann letztes Jahr, oder vor zwei Jahren ist es jetzt schon, genau, haben wir angefangen, also ich habe dann eigentlich quasi mit ihr zusammen ein Bühnenstück, man kann es eben nicht so richtig als Theater bezeichnen, aber ein Bühnenstück quasi auf die Beine gestellt. Also sie singt und dann haben wir mit zwei Freunden von ihr, die Spanier sind, was aber eigentlich mehr ein Zufall ist, haben wir ein Bühnenstück gemacht, wo ich Text dazu geschrieben habe und dann mit ihr quasi das zusammen inszeniert. Und eben sie drei sind auf der Bühne gewesen und die Texte, die ich geschrieben habe, das sind quasi so Dialoge, haben wir aufgenommen mit zwei professionellen Sprechern. Der eine davon, der Herr vom Radio und sie vom Fernsehen. Genau, und dann haben wir quasi das Bühnenstück gehabt, wo die Musiker auf der Bühne gewesen sind und die Dialoge sind eingeblendet worden zwischendurch als Audios. Aber auch das habe ich völlig einfach aus Freude gemacht, einfach weil ich Lust hatte, zum mit ihr zusammen etwas auf die Beine zu stellen und weil es natürlich auch eine andere Art von Schreiben ist, oder? Also ist so das kreatives Schreiben ist nicht genau das gleiche wie für einen Radiobeitrag.
Kann ich mir noch vorstellen. Genau. Und selber gespielt? Also eben im Studium?
Im Gymi habe ich das gemacht, aber nachher ehrlich gesagt nicht mehr. Also das ist eben, weißt du, weil mich gefragt hast, was so mein Berufswunsch war. Ich habe mir schon mal ganz kurz noch überlegt, ob ich würde probieren, Schauspiel zu studieren. Also ein ganz kleines Mädchen habe ich mir das wirklich mal... Also ja, ist einfach so ein bisschen Schauspielerin, oder? Ist so. Also bei mir war es wirklich eher das als Prinzessin. Das hat mich nie interessiert.
Ja, du kannst ja auch Schauspielerin auch Prinzessin spielen. Stimmt,
schliesst sich nicht aus, genau, wie wir wissen. Aber aber im Gymi habe ich mir das ganz kurz überlegt. Würde ich probieren, weil die Aufnahmeprüfung machen für eine Schauspielschule. Habe das aber dann relativ schnell abgehakt. Und was mich mehr interessiert hätte, wäre auch versuchen gewesen, mich bewerben für ein Regiestudium. Also das ist quasi noch so ein bisschen anders gewesen, was wie im Raum gestanden ist. Aber das habe ich dann auch relativ schnell, also ja, quasi abgehakt für mich, weil ich wie gemerkt habe, es ist dann schon nochmal recht eine eigene Welt. Und es ist auch schlicht nicht einfach, damit zu überleben. Also selbst wenn du als Theaterregisseurin...
Kunst ist ein
also nicht für alle, oder? Es gibt sicher Leute. Aber ich glaube, selbst wenn du als Theaterregisseur, Regisseurin in der Schweiz, sagen wir, auch wirklich erfolgreich bist, also schaffst dich quasi durchsetzen dort, ist dein Leben halt doch so, dann hast du zum Beispiel mal... Also so eine Produktion tut meistens etwa, also in meiner Erfahrung nach, etwa zwei Monate bis zu der Premiere. Also quasi ab der ersten Probe bis zu der Premiere sind es etwa zwei Monate. Dann sagen wir, schaffst du mal eben so zweieinhalb Monate irgendwie in Zürich und dann ist halt das nächste Projekt, das du machen darfst, ist irgendwo in Deutschland und dann ist das nächste irgendwo in Österreich und so. Und das ist eben das Beispiel von, wenn du sehr erfolgreich bist, weil das heisst, du hast schon regelmässig Projekte, die du kannst schaffen, oder? Aber es ist halt wirklich so, dass sich dein ganze Leben nach dem Job orientiert und halt auch eine grosse Unsicherheit da ist. Und das habe ich relativ schnell gemerkt, da bin ich dann vielleicht doch ein bisschen zu bünzlig dafür. Da brauche ich dann vielleicht schon gewisse Sicherheit.
Also Homebase.
Genau. Ja, und vielleicht schon einfach ganz praktisch, oder? Dass du weißt, irgendwie, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich auch noch in 3 Monaten meine Rechnungen zahlen kann. Das finde ich persönlich, genau, das finde ich persönlich noch beruhigend so. Es gibt sicher Leute, die das würden besser vertragen als ich, die Unsicherheit.
Und ein Buch schreiben?
Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Aber auch also im sehr, sehr, sagen wir, also weißt im sehr bescheidenen Rahmen. Also ich habe das als meine Maturarbeit, habe ich ein Buch geschrieben.
Über was?
Über, also es ist eine erfundene Geschichte quasi, wo aber spielt in, sagen wir, realen Umständen in Tschechien, oder damals in der Tschechoslowakei, in 89, also während der samten Revolution. Also quasi gerade, das war parallel zum Fall von der Berliner Mauer, wo dann auch quasi in Tschechien das kommunistische Regime gekippt ist. Und, oder eben in Tschechoslowakei noch damals, um das korrekt zu sagen. Und dann habe ich mir quasi eine Geschichte ausgedacht, wo, also meine Idee war eigentlich, eine Geschichte, die in einem abgeschlossenen Raum spielt, also tatsächlich in einem, also wenn ich jetzt ein bisschen ins Detail gehe, quasi in einem Forschungszentrum, wo ein in sich geschlossenes System ist, wo eigentlich niemand innen und raus kann, so in den tschechischen Wäldern, und dass sich quasi dort drin das Gleiche abspielt, wie sich draussen im Land abspielt. Also quasi die verschiedenen Schritte von dieser Revolution und von diesen politischen Veränderungen. Genau, tut sich quasi dort drin so spiegeln. Genau. Und ich habe immer, eben weil ich so gerne geschrieben habe als Mädchen, habe ich, glaube immer den Wunsch gehabt, um ein Buch zu schreiben. Und dann war ich irgendwann, ja, jetzt mache ich dann Matur, jetzt muss ich mal Maturarbeit schreiben. Und dann war eigentlich so ein bisschen mein psychologischer Trick gewesen, um mir zu sagen, ja, wenn ich dann ein Abgabedatum habe und gesagt habe, ich schreibe ein Buch, dann muss ja dann dort auch etwas liegen.
Wird das gut oder schlecht?
Genau. Ja, und dann habe ich mir quasi mit dem Wiss halt selber so ein Deadline gesetzt. Und ich gesagt, dann gut, jetzt machst du das.
Ja, manchmal sind Deadlines auch gut.
Eben, nein, also mir hat es wirklich, ich glaube, ich hätte das einfach so schnell gemacht. Und ich bin dann wirklich auch, also wie alt bin ich da gewesen? 17 oder so. Bin ich dann auch 3 Wochen im Sommer in unser Haus auf Tschechien und habe dort 3 Wochen geschrieben an dem. Und das hätte ich sonst nie im Leben gemacht, wenn ich jetzt nicht so eine Abgabe-Ding gehabt hätte. Und darum, also ich finde es nach wie vor lässig, habe ich das gemacht und so, aber also ich habe es dann auch, also es ist nicht veröffentlicht worden bei einem Verlag, ich habe das dann einfach selber quasi, es gibt so Möglichkeiten, so einen Selbstverlag das irgendwie rauszugeben. Und es hat aber am Schluss dann doch ausgesehen, wie ein Buch. Und das ist ja schon noch schön, wenn man das irgendwie... Das
bei dir im Bücherschrank.
Genau. Bei mir und bei... Auch wiederum, wie, weißt du, damals mit dieser Zeitung als Kind, natürlich all meine Verwandten gezwungen. Nein, nein, aber so bei meinen Freunden steht es zum Teil noch im Regal und bei meiner Familie natürlich auch und so.
Ja, genau. Wir haben eigentlich Verwandte, aber auf das Buch, ist es auf Deutsch rausgekommen?
Ja, es ist auf Deutsch rausgekommen, okay. Ja, genau. Also ich habe es auf Deutsch geschrieben.
Okay. Und wie so auch bei Kollegen, die jetzt häufig einen tschechischen Hintergrund haben?
Von tschechischen Hintergrund haben, weiß ich gar nicht so recht. Also klar, meine Schwester natürlich oder meine Eltern, die es gelesen haben. Aber also, es ist schon gut angekommen, aber ich glaube, das darf man jetzt überhaupt nicht als Aussage über die Qualität von diesem Text nehmen. Sondern ich glaube, wenn jetzt meine 17-jährige Tochter würde ein Buch schreiben, würde ich ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, es ist furchtbar. Also weißt, also von dem her hat es eigentlich schon positive Rückmeldungen gegeben. Aber nein, also sagen wir es so, auch ich selber jetzt, ich habe Freude, dass ich das gemacht habe, weil ich es cool finde, dass ich quasi mit 17 den Biss hatte, um zu sagen, ah, jetzt mache ich das und habe es wirklich durchgezogen. Das ist ja wie schon mal ein Wert in sich. Und ich glaube, die Geschichte jetzt an sich hat vielleicht schon auch noch den einen oder anderen interessanten Aspekt. Aber also weißt, wenn ich sie jetzt durchblättere, also ich schäme mich natürlich in Grund und Boden, oder? Dann liest du das so und denkst so, nein, habe ich wirklich so geschrieben damals? Und in jedem Satz hat es 5 Adjektive, weil ich mir so Mühe gegeben habe, weißt, um das möglichst gut...
So
ja, genau. Also ich glaube, zumindest bräuchte es einen sehr, sehr guten Lektor oder Lektorin, die dann nochmal durchgehen und wahrscheinlich etwa 30% rauskürzen, dann wäre es vielleicht, dann wär's dann vielleicht am Schluss etwas, was man könnte vorzeigen.
Mal, also ich habe eigentlich meine Themen so besprochen. Und eben, ich mache immer ein Segment bei so Medienleuten, wo sie mir noch Fragen stellen können. Mhm. Gibt es die eine oder andere Frage, die du noch stellen
willst? Ja, ich habe mir natürlich schon ein bisschen überlegt, gell? Also sagen wir so, ich bin ja grundsätzlich... sind wir glaube ich, überhaupt aufeinander gekommen, also muss mich korrigieren, falls das anders ist. Aber in meiner Wahrnehmung ist das ja so, weil ich das erste Mal von dir gehört habe oder dich das erste Mal gesehen habe, im Rahmen von Tabu, von dem SRF-Format.
Ich habe es gefunden, übrigens.
Ich habe es eben grossartig gefunden. Und ich sage das jetzt einfach nicht nur, also ich habe nichts zu tun gehabt mit dem. Also nur, weil ich beim SRF arbeite, also das Radiostudio... Nein, wirklich nicht. Also das Radiostudio in Bern ist sehr weit weg von wo so. Auch immer das Tabu produziert worden ist. Also ich habe nichts auch von dem gewusst. Quasi, ich habe das genau gleich wahrgenommen, wie jeder andere, der das gesehen hat. Also ich habe das erste Mal, glaube ich, irgendeinen Trailer gesehen, irgendwo auf Social Media. Und also dachte ich so, okay, das klingt noch recht cool. Und den Renato Kaiser habe ich so ein bisschen gekannt, aber also auch null persönlich. Einfach halt so, wie man ihn vielleicht kennt, als jemand, der irgendwie ein
bisschen... Mit seinen YouTube-Videos.
Genau, genau. Also ich habe wirklich nicht mehr über das gewusst, als jeder andere Zuschauer, Zuhörer auch. Und dann habe ich das angefangen zu schauen. Und du bist eben gerade vorgekommen in der ersten Folge. Und ich habe das so gut gefunden und habe glaube ich meine Begeisterung auch kundgetan auf den sozialen Medien und habe irgendwie so ein bisschen gesagt, hey Leute, schauen das, es ist so gut, ja, und ich glaube, so bist du glaub,
so
auf mich aufmerksam geworden.
Und du auch auf mich.
Genau, so. Genau, also ich bin eigentlich einfach dein absolute Fangirl gewesen und ich glaube, so sind wir glaube ich zueinander gekommen. Und eben, also was mir eben dort so gefallen hat, ich habe also von meinem Studium her, ich habe Politikwissenschaft und Sozialpsychologie studiert. Und ich habe meine Masterarbeit geschrieben zum Thema Empathie.
Oh.
Und quasi wie...
Schön.
Ja, ich finde es auch schön. Also, ja. Und, also ich habe eine Forschung gemacht in Tschechien, da bin ich auch wieder dorthin für das. Und zwar spezifisch für den Fall von Roma, wo ja in Osteuropa sehr, sehr stark diskriminiert werden. Also auch so historisch wirklich. Ja. Also nicht nur in Osteuropa, bei uns ja auch.
Allgemein.
Aber, genau, aber dort ist, sagen wir, so ein präsenteres Thema als bei uns. Einfach weil es wirklich halt ein bedeutenderer Teil sind von, oder jetzt rein zahlenmässig ein bedeutenderer Teil sind von der Bevölkerung. Und auch, glaube schon, also auch die Stereotypen, weißt du, viel... Also zum Beispiel meine Verwandten, weißt du, wenn wir vorher sagen, über was für Themen reden wir, also jedes Mal, wenn ich dort bin, kommt das Thema von der Roma in irgendeiner Form zur Sprache. Also das ist zum Beispiel etwas, was die Leute, jetzt zumindest in meinem Umfeld, was ja sehr subjektiv ist, die Leute sehr beschäftigen. Und dann habe ich wirklich, also wenn ich dazu gekommen bin, ist eine lange Geschichte, aber meine Grundthese von dieser Arbeit war eigentlich, dass wenn man als Mensch diesen Prozess macht, dass man sich in eine Person, die eben zum Beispiel zu einer Minderheit gehört, jetzt in dem Fall zu der Roma, wenn man diesen Prozess macht, dass man sich in diese Person hineinversetzt und sich quasi überlegt, wie wäre es, wenn ich an dieser Stelle wäre? Was hätte ich für Probleme? Wie würde ich vielleicht auch gewisse, keine Ahnung, Verhalten, die ich beobachte, vielleicht auf einmal ein bisschen anders erklären? Weil ich wie merke, so, aha, okay, warte. Ja, eben wenn ich quasi in ihren Schuhen würde stecken, was würde das für mich heissen? Dass quasi über den Prozess, ist jetzt ganz schnell zusammengefasst, das ist schon ein bisschen komplexer als das, aber dass das quasi kann auslösen kann, dass Stereotypen, Vorurteile abgebaut werden. Und nachher, als ich die Sendung sehe, habe ich gedacht, hey, die macht genau das und sogar noch mit Humor. Also es ist dann sogar nicht mal so und jetzt überlegt er mal, wie das wäre. Weißt, es ist ja dann nicht so pädagogisch, aber am Schluss löst es ja genau das aus. Also du schaust zu und denkst wirklich so, völlig banal, oder? Aber dass du einfach denkst, selbstverständlich sind die Leute, die da Protagonisten waren, einfach ganz normale Menschen mit ihren eigenen Problemen. Aber du fängst dir halt eben vielleicht mal zum Beispiel das mit irgendwie Barrieren im Alltag ein bisschen anders an überlegen. Weil du wirklich so einen anderen Zugang dazu bekommst.
Ja, der Zuschauer ist natürlich auch nicht, weißt du, so emotional gezwungen worden, mit dem...
Genau, es hat nicht so den Mahnfinger oder so, jetzt tut er das mal überlegen, sondern immer, man hat das irgendwie ganz automatisch gemacht.
Ein bisschen spielerisch.
Genau, genau.
Und was ich auch gehört habe in der Vorberichterstattung, ist eben viel, der Renato macht sich lustig über.
Mhm. Nein, aber also ich habe es überhaupt nicht so empfunden.
Ja. Aber dann ist so die Grund... Und der Zuschauer ist eigentlich verknüpft, wie ruhig und wie auf Augenhöhe die Sendungen gewesen.
Genau. Aber also was man muss sagen, für die, die es nicht gesehen haben, also er macht ja zum Teil schon recht fiese Sprüche, aber du merkst, es ist nicht fies, weil also er geht einfach recht weit in seinem Humor, aber weil ich glaube wirklich, also so habe ich es zumindest als Zuschauerin wahrgenommen, weil er jetzt zum Beispiel dich als Teilnehmer und auch alle anderen so klar, so selbstverständlich, so ernst nimmt, was eigentlich völlig selbstverständlich sein sollte, dass es wie völlig logisch ist, dass da keine böse Intention ist, sondern im Gegenteil. Dass er genauso Witz macht, wie er wahrscheinlich mit seinem Kollegen halt oder so genauso auch machen
würde. Halt, also, es ist grossmehrheitlich gut angekommen. Mhm. Und so, wie ich sage auch dort drin, oder, es ist immer grossmehrheitlich werden wir mitleidet. Oder wir sind die Überbehinderten oder wir sind die Jö-Effekt.
Genau.
Und ich war auch beim Dani Voller in der Sendung mit einem Renato zusammen. Und dort ist auch das gekommen, dürfen wir sich lustig machen. Mhm. Sage ich, erstens mal, wenn man uns auf ein Podest stellt und sagt, über das macht man keinen Scherz, wird man eh wieder diskriminiert.
Ja, absolut.
Und zweitens, man hat immer eben auf die zwei Arten oder drei Arten gemacht, uns Schubalade sein. Jetzt können wir ja mal das Ganze mit ein bisschen Humor nehmen. Mhm. Und
ja, also Entschuldigung, manchmal habe ich das Gefühl, also, er macht sich ja mindestens genauso lustig über sich selber und durch das über die Gesellschaft.
Ja,
also es ist ja wahnsinnig entlarvend, wie die Gesellschaft umgeht mit Leuten, die jetzt nicht genau ins Raster passen.
Das ist so.
Passen,
und vor allem auch in den Sendungen, es ist ja auch oft passiert, dass wir Minderheiten uns lustig über ihn gemacht haben.
Genau. Also ihr seid ja auch wahnsinnig gut ausgesucht. Also ich habe das Gefühl, dass so ein Format funktioniert, am Schluss hängt es ja ab von den Leuten, die dort mitmachen. Und ich kenne Renato überhaupt nicht, aber ich habe mir wirklich gesagt, stell dir mal vor, er ist ein Lustiger, das glaube ich auch. Aber jetzt stell dir mal vor, also das, genau, an das habe ich gedacht, er ist ein Lustiger, aber er ist auch wirklich ein Empathischer. Also weißt, und ich habe wirklich gedacht, hätte man jetzt dort jemanden angestellt, der einfach so ein völliger Pflock ist, also weißt, auch nur einigermaßen lustig, aber vor allem auch wirklich wie einfach nicht schafft, einfach eine ganz normale menschliche Verbindung herstellen, dann hätte das so schief gehen können. Also weißt, es hätte so... Also ich glaube, das hätte richtig, richtig können in die Hose gehen.
Nein,
ich glaube, das hat ganz fest abgehangen von euch, die mitgemacht haben, dass ihr halt auch so lustig sind und eben auch Lust hatten, euch auf das einzulassen und wirklich von ihm als Person, dass er das geschafft hat, so dran zu gehen. Ja.
Und eben die sagen, ja, der Humor ist schon ein bisschen her. Ja, ist er. Man kann es so anschauen, über Humor lässt sich streiten. Aber die Jokes haben die ja nicht gemacht. Ohne unser... Wir haben nicht gewusst, was er für Jokes
genau.
Macht. Aber er hat ja dann schon gewusst, bei dem und bei dem
kann ich so weit gehen.
Kann ich so weit gehen.
Ja, und das ist doch einfach, das hast du doch im Alltag mit allen Leuten, die du begegnest, nicht? Also ich habe jetzt zum Beispiel im Arbeitsumfeld habe ich
ein paar
Kollegen. Ja, sicher. Und da hast ja, das ist doch ganz normale menschliche Interaktion, dass du zum Teil auf jemanden triffst und jetzt denkst, oh, warte, da bin ich das Leben mal ein bisschen vorsichtig. Ich bin nicht sicher, ob der jetzt versteht, was ich meine mit dem. Und dann gehört es, finde ich, auch zu der Höflichkeit, um dann die Grenzen wieder respektieren. Aber bei anderen Leuten kommst du doch zum Teil recht schnell auf ein Level, wo du merkst, jetzt kannst du wirklich auch mal einen blöden Spruch machen und der weiss, wie das gemeint ist. Und das macht einfach das Leben ein bisschen lustiger, wenn man ein bisschen so miteinander umgeht.
Bei einem Interview von der Heistl-Brücke hat jemand gesagt, man darf über alles Scherz machen, wenn man nachher über das Thema auch ernst kann diskutieren.
Genau.
Also, wenn das ja, auch
glaub, auch wenn die Grundhaltung
ist.
Klar ist. Also weißt du, ich glaube, jetzt als Beispiel eben würde jetzt beim Renato so ein bisschen mitschwingen, weißt du, dass man das Gefühl hat, ja, das dann nimmt er eigentlich nicht ernst. Weißt du, was ich meine?
Ja, mit dieser Erfahrung habe ich auch mal gemacht.
Und ja, und also dann finde ich, dann hört jetzt bei mir selber auch, weißt du, die Grenze recht schnell auf. Dass ich finde, also das finde ich auch bei anderen Themen so, zum Beispiel bei Sexismus oder so. Ich finde, wenn man es gegenüber hat, das ist meine persönliche Haltung, ja. Oder? Aber ich finde, wenn man es gegenüber hat...
Auch da so darfst du dich persönlich
äußern, wie genau.
In den Social Media Kanälen.
Ja, wobei eben, gell, dort, ja, musst du auch ein bisschen schauen, je nachdem. Ja, aber ja, da tue ich mich definitiv
hast persönlich. Hast du ja im Titel drin, dass das deine subjektive Meinung ist auf den Social
Media. Sehr gut, das ist sehr gut, genau, dass ich da nicht... genau, irgendwelche offiziellen Positionen einnehmen.
Nein,
aber also, nur weil ich weiss, dass es einfach weiss, auch quasi in der Theorie eine Diskussion gibt über das. Oder also jetzt zum Beispiel gerade, was Sexismus angeht. Ich persönlich habe die Haltung, wenn ich mit jemandem rede, jetzt zum Beispiel mit einem Mann, und uns beiden grundsätzlich völlig klar ist, Männer und Frauen haben jetzt, weißt, so grundsätzlich den gleichen Wert, sind so die gleichen Sachen fähig im Leben und so, dann kannst du einfach einmal einen blöden Spruch machen, ja, weißt du, wo ich auf die Kategorie anspiele. Wenn aber jetzt zum Beispiel bei jemandem bei mir schon so ein bisschen mitschwingt, dass ich das Gefühl habe, dann nehme ich jetzt glaube tatsächlich ein bisschen weniger ernst, weil ich eine junge Frau bin. Also wenn er dann noch anfängt, Sprüche machen in die Richtung, finde ich es dann recht schnell nicht mehr so lustig. Und das ist ja sehr...
Ich kann auch
Ja. Ja, oder halt vielleicht dann einfach umgehen. Also weißt, das ist irgendwie so, ja, oder dann trifft es mich vielleicht auch oder so, oder? Aber, und das ist etwas wahnsinnig Subtiles, aber ich habe das Gefühl, wenn du so eine Grundhaltung von Respekt und ja, wenn du wirklich
und einfach... Und halt auch Neugier. Also.
Neugier, genau. Und ich glaube, wenn du wirklich einfach auch grundsätzlich so durchs Leben gehst, dass du sagst, selbstverständlich sind wir nicht alle gleich, wir sind auch unterschiedlich. Genau. Aber ich will jedem Menschen mit dem gleichen Respekt begegnen.
Wie wenn du das dir selber einräumst.
Ja, ja, ja. Und wie jedem anderen, oder? Und ich glaube, wenn du das ganz tief wirklich so in dir drin hast, dann kann es dir schon noch passieren, dass du natürlich jemand anderen verletzt ist aus Versehen. Das kann immer passieren. Das ist auch ein Teil von menschlicher Interaktion. Aber ich glaube, dann bist du doch schon mal in dieser Haltung drin, dass das ein anderer Mensch auch spürt und dass man dann auch irgendwie eben vielleicht auch mal etwas sagen kann, wo eben so gewisse Grenzen überschreitet, weil man wie so ein bisschen eine Verbrüderung hat, oder? Und ja, weiss, hey, eigentlich meinen wir es doch gut miteinander.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich war mal an einem Podium zum Thema Behinderung und der das Podium geleitet hat, hast du gemerkt, der hat eine Prägung zum Thema Behinderung.
Aha. Und die Prägung in welche Richtung?
Ja, weißt du, er ist so zu mir gekommen und hat gesagt, Kellyanne, du hast das Geburtsgebrechen, also meine Behinderung seit Geburt. Ja, mir leid.
Oh, ja. Und du hast ja das Wort Geburtsgebrechen.
Ja, aber das ist so, das ist medizinisch.
Schon, okay, weil das finde also, ich das jetzt in meinen Ohren auch schon ein bisschen so.
Ja,
klein.
Aber das tut mir leid.
Ja, ja.
Hätte dann aber auf die Bühne, ja, dann auch auf die Bühne auch mitgenommen.
Ja, natürlich. Also, nein, das ist ja logisch. Und das schwingt dann überall so ein bisschen mit,
und,
oder?
Und das habe ich dann auch gemerkt. Eben, ich als Beantworter von der Frage kann einfach den Standpunkt reinnehmen und dann immer wieder sagen und machen. Aber ich muss meine Schuhe gleich abmachen können. Ich habe am liebsten aufgestanden und davon gelaufen. Weil ja, alle seine Fragen in dem Leiden, aber ich bin gebucht worden, dort meine Meinung zu sagen. Also muss ich das auch. Aber ich probiere möglichst in meinen Interviews möglichst neutral sein. Ich lade auch jede Couleur an Politik ein, wo ich selber immer sage, welche Couleur ich habe. Aber ich probiere immer auch den anderen, eben, wie du gesagt hast, zu verstehen, um überhaupt das Gespräch zu entwickeln.
Ich glaube, es ist das, was ich vorher gesagt habe, weißt, wo du mich gefragt hast nach meiner Methode oder eben wie neutral man kann sein im Journalismus. Ich habe es zumindest versucht, dort auch schon so ein bisschen auszudrücken. Ich glaube, wenn du wirklich ganz ehrlich in dir drin die Überzeugung hast, dass du wirklich sagst, ich sehe mich nicht berufen, um irgendwem meine Meinung aufzwingen oder irgendetwas, sondern ich sehe wirklich meine Aufgabe drin, mit den Leuten ehrlich reden. Und dann eben kommt noch das dazu, ich sage mit der Methode, dass es auch dann ganz auf eine bestimmte Art und Weise anwendet. Aber ich glaube, die Grundhaltung, muss ich mich jetzt da gerade verstellen, um mir Mühe geben, um möglichst neutral zu sein? Oder ist es etwas, was ganz natürlich kommt, weil das wirklich meiner Überzeugung quasi entspricht? Oder? Ich glaube, da reden wir eigentlich vom Gleichen wieder.
Das ist so. Mhm. Und es ist auch spannend, jemanden mal grundsätzlich weit weg zu haben vom eigenen Garten und mit dem
absolut
probieren,
absolut etwas. Also mir persönlich ist das sogar wahnsinnig wichtig, ja, mich nicht nur mit Leuten und Meinungen umgeben, die eh schon einfach, weißt du, quasi, das ist ja jedes Gespräch, wie so, ah, findest du auch? Ja, finde auch. Ja. Und dann hört es eigentlich schon auf. Und das finde ich einfach auch überhaupt nicht interessant.
Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden.
Darf ich noch eine letzte Frage?
Ja, du darfst.
Gut. Also, du musst das Timing in Griff haben. Heute ist es mal dein Schau, etwas, was mich wirklich verwundern, also ist jetzt ein kleiner Brauch, ist jetzt nicht so, ich mache jetzt nicht gerade so die eleganteste Überleitung zu dieser Frage. Aber vielleicht spielt es ein bisschen rein, Sachen, die wir schon besprochen haben. Und zwar, mich würde es wundern, wie du die Schweiz oder das Umfeld, wo du da lebst, so grundsätzlich wahrnimmst. Weil ich habe das einfach in verschiedenen Sendungen, die ich jetzt von dir auch geschaut habe, schon so ein bisschen gehört, weißt du, im Vergleich zu anderen Kulturen. Findest du die Leute, zum Beispiel im öffentlichen Raum, weißt, im ÖV oder beim Einkaufen oder so, was ist so die Grundhaltung der Leute, wo dir, oder was unterscheidest du für Typen an Grundhaltung? Was begegnet dir da? Findest du, die Leute sind eben so ein bisschen, ah ja, kann ich ihnen helfen, aber so ein bisschen in diesem Helfersyndrom? Oder hast du wirklich das Gefühl, da gibt es ein ehrliches Bemühen darum, einander quasi das Leben so leicht wie möglich machen, gegenseitig? Oder wie erlebst du das?
Ganz unterschiedlich. Also ich kann kein Stereotyp Schweizer sagen. Mhm. Was ich mir manchmal ein bisschen wünschen würde, ist, dass die Schweiz ein bisschen neugieriger und die Neugier auch zeigen würde. Nicht erst mit dem Hammer musst du ja von allem Schutten weg und dann kommt die Neugier. In der Schweiz wäre im Grunde von seinem Kern neugierig. Er zeigt einfach manchmal nicht. Oder du brauchst viel länger, bis auf seine Neugier kommst. Und meistens, also nicht, dass eben, man hat manchmal die Leute mit mir als Stereotyp umgehen. Das kann ich nicht gross beeinflussen. Aber viel hat es auch mit mir zu tun.
Wie du dich verhalten?
Wie ich mich verhalte. Natürlich gibt es die, die auf den Stereotyp Rostl einfach anspringen. Und die weiss ich auch etwa wie handeln. Aber meistens ist es so, wie ich auf die Leute zugehe, kommen auch gewisse Leute auf mich zu. Also das merke ich immer mehr. Und halt, ich bin halt immer ein Kommunikativer und probiere das dann halt manchmal auch ein bisschen exzessiv.
Ein bisschen brechen, den anderen, sodass,
den anderen ein bisschen mit verbalisieren. Bringt mir nicht immer, aber eben, es kommt, manchmal bin ich auch froh, wie ich nicht angesprochen habe. Also manchmal gibt es auch den, und ich muss sagen, schauen Sie, liebe Frau, meine Sprechstunde ist heute durch. Ich morgen wiederkommen. Das gibt es auch. Aber wenn es aus Neugier passiert. Also ich bin manchmal ein bisschen allergisch, wenn man einfach Smalltalk betreibt.
Ja, auch, dass so etwas gesagt ist.
Ja, oder? Genau. Reden um das Reden zu willen. Genau. Und dann kann ich wirklich auch so. Oder die Übermotivierten, wo das Nein nicht verstehen. Mhm. Also weißt, wenn du einfach du merkst, die haben jetzt den Stereotyp Rostl, der braucht jetzt einfach Hilfe.
Genau.
Egal, ob er sagt, nein, er braucht keine Hilfe. Und dann kann ich manchmal renitent werden. Aber was ich mir würde wünschen, der Schweizer ist nicht allzu neugierig und will ein bisschen den Normen entsprechen, was denn die Norm auch ist. Und das muss man selber aufbrechen. Also der Schweizer ist jetzt, das ist meine subjektive Meinung, nicht so lernfähig, also lernfähig, schon wenn man ihn ein bisschen an der Hand nimmt. Man muss den Schweizer auch manchmal ein bisschen an der Hand nehmen und sagen, schau
ich sag mal. Du der sagt, jetzt kann ich dir mal helfen.
Ja, genau. Also, auf einer gewissen Ebene, ja.
Ja.
Aber sie sind sehr, wenn man sie einmal an der Hand hat, gehen sie aber auch nicht los.
Ja.
Also es gibt auch die.
Ja, das, was du sagst, wird dann fast ein bisschen penetrant ist dann, oder? Weil der Grund, warum ich frage, ist, ich habe jetzt eigentlich mega per Zufall in meinem Umfeld gerade ein paar Personen, die, weißt du, nicht wahnsinnig tragisch, aber quasi durch einen Unfall zum Beispiel mit einem Zwieli an Krücken laufen. Ja. Oder einfach quasi sonst gehende Personen sind zum Beispiel oder auch sonst keine Einschränkung haben.
Sichtbare.
Keine sichtbare Einschränkung haben, genau. Oder keine, die sie in ihrem Alltag so klar merken oder sich so klar ausdrücken oder erkennbar wäre von außen. Und auf einmal ist es so, für eine bestimmte Zeit von einem Monat oder zwei Monaten, oder? Und ich habe von ein paar gehört, wie schockiert sie sind, wie die Leute mit ihnen umgehen. Also weißt du, zum Beispiel eben, wie wenig dir irgendwie angeboten wird, ganz praktische Sachen, wie eben möchtest du absitzen im ÖV oder so, dass die Leute so fest in ihrer eigenen Welt sind, also tatsächlich auch oft einfach irgendwie am Smartphone sind und es gar nicht wahrnehmen oder so. Und da habe ich mir einfach gedacht, wie muss es für jemanden sein, oder? Wo das nicht nur für einen Monat erlebt, sondern quasi, ja.
Das ist vielleicht noch spannend. Ich mache bei dir jetzt extra Überlänge. aber wahrscheinlich bin ich einfach Teile länger. Es ist so, ich halte mich gar nicht mit dem auf, wo negativ ist. Sondern ich sehe meistens sehe ich die Positiven. Also gewichtig wie mehr. Ja. Weil für mich, das, was deine Kollegen sagen, ist vielleicht für mich schon so alt, dass es gar nicht gross in meinem Frame erscheint, sondern für mich erscheint das mehr, wenn jemand mal wirklich aus Interesse mal etwas fragt, zähle ich dir fast mehr zu den Erlebnissen wieder, wenn jetzt jemand halt nicht aufsteht.
Ja, also, genau.
So,
genau.
Also, weil ich wie abgestumpft bin, ja, dann steht es halt nicht auf.
Ja, oder positiv formuliert, also entweder abgestumpft oder positiv formuliert, du fokussierst dich halt auch auf das,
was ich schaue immer das Glas halb voll an. Also
ja,
weißt,
ja.
Aber was ich wirklich, und das sage ich auch manchmal in den Interviews, was mich manchmal stresst, ist, aber das ist menschlich, das ist nicht immer Grossschweiz oder so, wenn man an ein Problem anläuft und dann einfach sagt, das geht jetzt nicht. Dass man einfach sich hinter dem, es geht jetzt nicht, versteckt, sondern dass man nicht will, Lösungen suchen, oder? Also es geht immer, wenn B-Zeiten wollen, irgendwie. vielleicht muss man mich tragen, aber dann muss ich auch getragen werden. Das empfinden sich viele auch nicht, ja, du wirst getragen. Ich finde es nicht immer lustig, getragen zu werden. Also, aber wenn ich das Ziel im Fokus habe, gehe ich den Deal auch ein, dass man mich trägt. Also würde ich mir manchmal eine gewisse Kreativität in der Gesellschaft wünschen, wenn man auch Probleme. Aber da muss ich mich selber immer an der Nase nehmen, mich nicht zu lange am Prozess aufhalten, sondern am Ziel.
Ja, nein, ich weiss, was du meinst.
Ja.
Danke.
Bitte, bitte, gibt es sonst noch ein, zwei Fragen?
Jetzt machst du eh schon Überlänge, gell?
Ja, jetzt spielt es auch keine Rolle.
Jetzt haben wir eh schon überzogen. Nein, aber eigentlich war es schon das, was mich irgendwie so am meisten beschäftigt hat. Also, es hat mich jetzt auch überrascht, wenn du gesagt hättest, der Schweizer ist so und so, weil ich glaube sowieso nicht an das. Also, weißt du, auch wenn man so ein bisschen, ich glaube, es gibt gewisse Tendenzen,
die
man
sagen kann. Es gibt Tendenzen.
Oder? Also, weißt,
also ganz klassisches Beispiel. Also, es gibt natürlich auch dort Unterschied. In Deutschland komme ich eher eine Antwort über eine schnellere, ein die gut oder schlecht ist. Beim Schweizer muss man viel abgeklärt werden.
Ah, das ist jetzt
also, weißt,
okay.
Also, ja. Das merke ich jetzt einfach. Ich würde auch nicht sagen, das ist generell jetzt so. Aber was ich merke, da kommst du eher eine fadengerade Antwort über. Und du kannst mit anderen Fragen beschäftigen, wie ich muss abklären oder ich muss aus Sicherheit. So, also die Schweiz ist eher zögerlich. Darum lieber manchmal ein bisschen an der Hand nehmen und sagen, komm, wir probieren es jetzt.
Ja, genau.
Also so.
Wenn ich nochmal eine Frage stelle zum Tabu, eben, weil es ja das Format ist, das uns quasi überhaupt angebracht hat. Also ich habe das Gefühl, ich habe für mich wirklich viel gelernt beim Schauen.
Was?
Also jetzt gar nicht, eben, glaube ich, das, was ich vorher gesagt habe. Weißt, also ich hoffe jetzt mal von mir selber, also sagen wir zumindest, ich möchte eigentlich ein Mensch sein, der eben mit möglichst wenig Vorurteilen durchs Leben geht. Das ist zumindest mein Ziel. Ich glaube, das ist auch ganz fest, wie unser Hirn funktioniert. Also ganz ablegen tut man das wahrscheinlich nie, aber das ist quasi auch mein gesellschaftliches Ideal oder wie ich versuche, leben, auf jeden Menschen einfach offen zugehen. Ja. Völlig egal vom Status, von was auch immer. Einfach offen auf die Person zugehen. Darum hoffe ich mache das. Und darum hoffe ich, habe ich jetzt auch die Sendung, weißt, quasi nicht schon wahnsinnig vorurteilbeladen geschaut. Aber trotzdem hat es ja bei mir doch eben den Prozess ausgelöst, den ich vorher ein bisschen versucht habe beschreiben, dass du vielleicht an gewisse eben Problematiken oder so einfach persönlicher angeführt wirst als in anderen Formaten. Also ich habe das selber so gemerkt. Aber was mich eben würde interessieren, was würdest du sagen, hast du selber am meisten gelernt aus dem? Hat es etwas, wo du sagst, hast du vorher vielleicht etwas anders gesehen oder gar nicht so wahrgenommen? Oder?
Ich will das gar nicht auf Tabu an und für sich streuen.
Du weichst meiner Frage aus.
Nein. Aber sie trifft schlussendlich. Aber warte, ich rede um Dramaturgie. Du, meine Arbeit per se, sehe ich nicht mehr alles so wie früher als Rebell, nur noch weiß und schwarz. Weil ich eben jeden schon mal da hatte, wo jede Weltsicht schon mal gesehen habe. Bei Tabu habe ich einfach gemerkt, ist das Format so cool gewesen, dass man eben nicht mit dem Mahnfinger oder mit dem schlechten Gewissen oder weißt, du kannst auch dem Zuschauer ein schlechtes Gewissen machen, wenn ich jetzt eine traurige Story erzähle, wenn mich alle dissen. Das könnten wir auch, oder? Aber wir haben es gleich aufgelockert. Das hat sicher Tabu ein bisschen den Dialog aufgemacht, dass man auch offener über gewisses diskutieren. Aber für mich hat eigentlich der Prozess schon viel früher durch die Interviews schon angefangen. Aber wenn du jetzt einen Wirtschaftsmensch hast, der mit der Behinderung nie etwas suchen kann, wo nur Zahlen etwas funktioniert und ich mich gleich auf die Welt muss einladen, dass man überhaupt könnte eine Diskussion anfangen, habe ich gleich auch schon ein bisschen Verständnis müssen aufbringen oder und so. Oder auch mit Institutionen zu tun haben, die ich früher total anti-institutionskritisch gestanden bin, kann ich gleich sagen, sind ihre da Rechtsbewilligung, weil wir müssen zeigen, dass wir auch ein Teil von der Gesellschaft sein wollen. Und die Gesellschaft muss einfach offen sein. Aber wir können nicht von der Gesellschaft erwarten. Schon die Diskussion. Gesellschaft. Oder ich diskutiere oft auch mit Politikern, die sagen, es ist ein Auftrag an die Gesellschaft, euch zu integrieren. Sag ich, ja, finde ich, also kann ich die nicht verstehen. Ja. Irgendwie, weil wenn du sagst Gesellschaft, also, was sind denn wir?
Genau. Also oder, es gibt Gesellschaft und dann gibt es noch euch.
Oder
genau.
wenn ich wirklich ein Problem adressieren will, sage ich Fußgänger. Mhm. Ja, dann ist klar, wer ich meine. Aber wenn ich sage, auch wir gesellschaftlich, auch wir Behinderte, müssen einfach die Vielfalt wirklich ein bisschen, nicht aggressiv, aber einfach immer wieder mit ein bisschen Druck zeigen. Mhm. Und was ich halt einfach nicht verstehen kann, ist, wenn man Gesetze macht und es nicht umsetzen will, wie jetzt Barrierefreiheit, aber das würde zu weit führen. Darum sage ich einfach immer, wenn es um Verhältnismäßigkeit in der Barrierefreiheit geht, sage ich, ihr könnt einfach zu Säten immer die gleiche Bushaltestelle blockieren, weil dann würde es aktiv, aber wir müssen gehen. Wir müssen auf das aufmerksam machen. Das kann niemand für uns übernehmen. Wir müssen mit dem Anliegen kommen und Fußgänger oder der restliche Teil von der Gesellschaft muss offen sein. Mhm. Aber den Anstoß muss man immer mehr bringen.
Ja. Nein, da glaube ich tatsächlich auch daran, dass eben wirklich über so persönliche Geschichten, also hast du nur schon eben mal eben sich können hineinversetzen. Eben, was heisst es denn, wenn nur schon ganze Wohnungen eben zum Beispiel so eingerichtet sind, eben der Lichtschalter, und man dann halt nochmal aufstehen müsste, um gehen, ablöschen. Oder die Stromleiste, wo halt einfach eine bestimmte Körpergröße oder Armreichweite musst haben, um dann bedienen und so weiter. Oder? Und ich glaube, wenn man zum Beispiel nur schon so Sachen, eben zum Beispiel jetzt als gehende Person, wirklich wie mitgenommen wird, oder? Und eben quasi wie eben durch die Augen von einer Person kann miterleben, ich würde meine Wohnung, was hätte ich in meiner eigenen Wohnung zum Beispiel für, auf einmal für Herausforderungen, die ich jetzt nicht habe, oder?
Ja.
Ich glaube, das hilft wahnsinnig. Zum dann eben zum Beispiel auch, wenn ich nachher am Bahnhof gehe, den Bahnhof mit ein bisschen anderen Augen sehe und mir wie sagen, Moment schnell, okay, ich kann jetzt da die paar Stegenschritte oder Stegentritte ohne Probleme runterlaufen, jemand anderer vielleicht nicht. Und ich glaube, das braucht, eben gewisse Leute machen das vielleicht sowieso schon, durch einfach ihr Einfühlungsvermögen. Aber ich glaube, fast alle müssen auf Art und Weise ein bisschen in die andere Realität
hineingelupft werden. Gezeigt werden.
Ja, genau.
Hallo da.
So oder zumindest weißt du, den Trigger bekommen,
genau,
damit sie angeregt werden, um sich mal überlegen, okay, wie wäre das eigentlich für mich?
Das ist so. Hey, danke, liebe Melanie. Wir wären jetzt endgültig mit Überlänge. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen.
Oh.
Warum hast du für das Interview dann Schluss und endlich gleich zugesagt?
Also du hast mich ja nicht so lange überzeugen. Ich habe einfach zuerst abklären, ob ich das darf und so. Und ob ich dann nicht irgendwelche Kompetenzen überschreiten von mir. Ja, ich habe es ja schon gesagt, weil ich einfach dein Fangirl bin.
Sehr schön. Der erste offizielle Gruppe.
Genau.
Und wie hast du es gefunden, du, was selber im Interview auch machst und so mit Leuten redest?
Ja, für mich natürlich total lustig, mal in dieser Rolle zu sein, oder? Und also ich frage mich einfach so ein bisschen, ist das interessant zum Hören? Weil ich halt eben zum Beispiel, weißt du, meine Geschichte, bin ich jetzt zu diesem Job gekommen und so, frage ich mich halt, wen das interessiert. Aber andererseits sage ich mir, jetzt gerade damals, als ich vielleicht 14, 15 war zum Beispiel, oder? Und gedacht habe, ich würde gerne in den Beruf einsteigen, hätte ich das wahrscheinlich total interessant gefunden, um von jemandem zu hören, wie hat er es dann wirklich gemacht? Also vielleicht ist das irgendetwas Spannendes. Oder ja, vielleicht Leute, die selber keine Ahnung gerne ein Radio hören, um mal zu hören, was da eigentlich so dahinter ist. Was
und dann hast du dich wohl gefühlt.
Sehr. Also. Und ich glaube, das ist im Fall etwas, habe ich das Gefühl, zumindest eine von den zentralen Fähigkeiten, glaub, für den Job, dass man schafft, den Leuten das Gefühl zu geben, was es ja eigentlich sollte sein, ja, dass man einfach miteinander redet. Und aber dass es weißt, nicht ist so, genau, dass es nicht ist, Frage, Antwort. Und man schon, weißt, das Hirn schon völlig blockiert hat, sondern ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich habe jetzt mit dir genau gleich geredet, wie ich geredet hätte, wenn jetzt die Kamera da nicht am Laufen wäre. Und ich glaube, das ist deine Fähigkeit, wenn du das schaffst, die Leute, dass sie sich so wohlfühlen bei
dir. Danke, ich habe mich auch extrem wohl gefühlt. Aber jetzt musst du noch in die Kamera hineinschauen, weil jetzt kommt das Schlusswort. Und am Schlusswort Kannst du noch da irgendetwas sagen? Du kannst einfach sagen, tschüss, so, das hat Spass gemacht. Das liegt auch
drin. Ja, du hast mich eigentlich schon gewarnt, dass es ein Schlusswort gibt. Gell? Ja. Du hast mich jetzt so beschäftigt gehalten, diese Stunde, dass ich mich gar nicht vorbereiten
konnte. Fast eine Stunde und 20 Minuten.
Nein, aber ich habe eine Idee. Okay. Und zwar,
schieß los. Ich klinke mich aus.
Du danke klingst dich mal aus. Ciao, Jan. Nein, eigentlich möchte ich eigentlich dir das Schlusswort geben, weil eben die Frage, die ich dir am Schluss gestellt habe, eben quasi, was hast du vielleicht auch selber gelernt oder eben, wie nimmst du das Umfeld wahr? Und ich glaube, genau das, was du gesagt hast, du würdest dir wünschen von den Schweizerinnen und Schweizern, dass sie ein bisschen neugieriger werden.
Allgemein Menschen.
Allgemein Menschen. Allgemein. Aber vielleicht, jetzt, wir sind doch immerhin in diesem Land, das ist unsere Lebensrealität zu einem grossen Teil. Aber ja, allgemein Menschen, wir müssen es gar nicht aufs Land beschränken. Allgemein Menschen, dass man soll neugierig sein und offen im Umgang miteinander. Und ich glaube, darum mache ich eben meinen Job so gern. Weil eigentlich das Einzige, was du brauchst, ist eigentlich einfach neugierig sein. Und wollen mit anderen Leuten reden und wirklich ein ehrliches Interesse haben, um dann ihre Geschichten erfahren und herauszufinden, wie sie denken und warum sie so denken. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns allen im Alltag, aber eben das zitiere ich nur dich, das ist jetzt gar nicht meine, genau. Ich glaube, dass wir uns allen im Alltag gar nicht so schlecht tun, um ein bisschen neugierig miteinander umzugehen und einander ein bisschen offen begegnen.
Danke vielmals.